Was machen wir eigentlich bei der 300? Ah, das können wir gleich besprechen. Nee, lieber nicht. Zum 290. Mal begrüßt euch der Sneakpot. Diesmal haben wir unser Sofa in den weiträumigen Schloss des Kunsthändlers aufgestellt. Wir besprechen für euch den Film Gambit. Mit mir hier der Mann ohne Hose, Martin Narajek.
Hi.
Der Concierge dieses feinen Anwesens, das ist Robert Krüger.
Darf ich Sie hereinbitten? Und das Cowgirl mit dem lustigen texanischen Hut, Stefan Giesberg.
Howdy! Gambit, der Masterplan. Worum ging's?
Ja, der Masterplan besagt, dass Colin Firth als Experte für antike Kunstwerke, nicht antik, also alte Kunstwerke, arbeitet für einen Multimilliardär, gespielt von Alan Rickman. Und der Chef ist ein ziemliches Arschloch, deshalb möchte unser Angestellter, also Colin Firth, ihm eins auswischen und erarbeitet mit seinem Kumpel, dem Major, einen Wahnsinnsplan, wie sie...
Der die Stimme von Michael Caine hat.
Ist das so? Mhm. Okay. Arbeiten sie einen Plan, wie sie den Chef im Grunde mit einem sehr komplizierten Plan 12 Millionen Pfund aus dem Kreuz leihen, indem sie ihm ein gefälschtes Gemälde verkaufen. Und damit der Plan funktioniert, brauchen sie ein texanisches Cowgirl. Sie brauchen nicht unbedingt ein texanisches Cowgirl, aber es stellt sich raus, die Frau, die sie brauchen, ist ein texanisches Cowgirl, weshalb die dann auch noch dazukommt. Die wird gespielt von Cameron Diaz. Und dann versuchen sie...
Die hat mittlerweile einen fast so großen Mund wie Julia Roberts, oder?
Ja, stimmt. Der wird immer breiter, je länger...
Da hatte ich ein bisschen Angst.
Das ist, wenn du an den Ohren ziehst, weißt du dann...
Achso, um den Mund größer.
Also diesen Plan, den sie ausarbeiten, der erfordert halt das Mitspielen von Mrs. PJ Posnowski. Und die kommt dann eben nach London, wo sie noch nie zuvor gewesen ist, weil sie noch nie zuvor Texas verlassen hat. Und der Plan ist eigentlich perfekt vorgedacht und funktioniert dann aber nicht ganz so gut, wie er gedacht war. Und wir unser Gemälderaub, und eigentlich ist ja kein Raub, sondern eigentlich ist es ein Gemäldebetrug, wenn man so will, der droht zu scheitern und dann muss er halt
gerettet werden. Nicht nur einmal.
Ja, also es gibt dann 1001 Verwicklung, die sich die Coen-Brüder, die das übrigens geschrieben haben, diesmal directed by Michael Hoffmann.
Ach, der?
Aber die Coen-Brüder haben es geschrieben. Das Ganze basiert, um das gleich noch dazu zu sagen, auf einem relativ alten Film aus den, waren es die 60er?
Das waren die 60er,
das Mädchen in der Sherry Bar oder so. Aus der Sherry Bar. Damals im Original.
Hast du Sherry Bar gesagt?
Mit Michael Caine.
Das Sherry, Mädchen Sherry aus der Gin Bar.
Das ist unser Film gewesen.
Ja.
Gambit.
Ich sehe schon, der Martin hat sich die alte Version schon direkt bestellt.
Schon direkt bei Amazon geshoppt.
Ja. Kommt morgen.
Klären wir doch mal, ob der Martin auch die neue bestellen sollte. Wie fandst du das, Stefan?
Ich habe so lange im Kino nicht mehr so gut gelacht.
Du hast dich teilweise nicht mehr eingekriegt an manchen Stellen.
Wenn ich jetzt schon daran zurückdenke. Allein die Szene, wir werden jetzt nicht zu viel verraten, in diesem Hotel.
Das ist aber tatsächlich auch der beste Teil.
Das ist so gut. Da sind unten so zwei Concierge-Typen und die kriegen halt nur Ausschnitte von ihm mit. Und da reden sie die ganze Zeit. Also sie und der Typ kommen in dieses Hotel, das Savoy, oder?
Das Savoy Hotel in London, das teuerste Hotel der Stadt. Und Colin Firth und Cameron Diaz kommen da rein und wollen ein Zimmer.
Das muss für ein paar Stunden am besten.
Genau. So. Ah, ja. Es geht nur darum, dem Alan Rickman, dem Multimilliardär, vorzuspielen, dass sie wirklich im Savoy wohnt. Das können sie sich eigentlich nicht leisten. Aber das muss jetzt für den Plan, muss es eben so sein, dass er glaubt, dass sie im Savoy abgestiegen ist. Und demzufolge gehen sie rein und versuchen, die Concierge-Typen dazu zu überreden, dass wir das nur für ein paar Stunden wollen. Und die verstehen natürlich was völlig anderes.
Nee, das Schöne ist ja, sie redet dabei die ganze Zeit über den Major. Aber es wirkt halt so, als ging es um seinen Major, der jetzt die nächsten paar Stunden braucht.
Genau. Der Major ist sehr aufgeregt. Der Major hat eine Riesensauerei gemacht und wischt sich die ganze Zeit immer die Hose ab dabei, weil er da vorhin Wasser drüber gekippt hat. Und das ist halt so, das ist an der Stelle
klamaukiges
Slapstick-Humor. Und dann in dem Hotel sind die ganzen Szenen im Grunde so angelegt wie in so einem Theaterspiel, in so einem Lustspiel quasi, das auf einer Theaterbühne aufgeführt wird. Du hast eigentlich nur so drei...
Die Art von Film, die du magst,
Martin. So drei Orte, die immer wieder vorkommen. Es ist immer dieses Hotelzimmer der einen alten Dame. Dann ist es der...
Oh Gott.
Die Szene ist irgendwie klamaukig, aber sie ist so toll gemacht, weil das ist wirklich so wie so ein Theaterstück. Die Kamera ist immer an der gleichen Stelle. Wir haben mehrfach diese Szene, jedes Mal mit dem gleichen Blickwinkel. Und man weiß schon, was kommt. Es ist wie in so einem Lustspiel auch so. Weißt du, die Tür geht auf, das Licht auf der Bühne geht wieder an. Jemand kommt durch die gleiche Tür, jemand anderes kommt durch die andere gleiche Tür. Die Kamera bewegt sich nicht, beide Türen sind im Blickfeld und es läuft ab wie so ein Theaterstück. Du bist als stiller Zuschauer an einer unbewegten Kameraposition, so wie du auch im Zuschauerraum bei einem Theaterstück sitzen würdest. Und dann läuft ab und du ahnst schon, was kommen wird. Das ist sehr, sehr schön gemacht.
Ja, und das Spiel mit Erwartungen. Also man erwartet, dass was anderes passiert, dann wird es enttäuscht und dann erwartet man, dass diese Enttäuschung wiederkommt, dann wird das wieder quasi enttäuscht und geht dann wieder ganz anders. Es ist so lustig.
Ja.
Das ist so gut gemacht. Und also wir wollen nicht noch mehr erzählen, weil verdirbt einem dann den Spaß daran. Es ist also.
Und es hat diese ganzen schönen Szenen, die man so aus alten Filmen wie auch Rosa-Roter Panther oder so kennt, wo man halt immer irgendwann im Laufe eines solchen Films muss irgendjemand aus einem Hotelzimmerfenster raussteigen und draußen auf dem Fenstersims langlaufen.
Aber das, mit dieser festen Kamera ist ja auch im Rosa-Roten Panther, ist ja auch eine meiner Lieblingsszenen, nachts auf der Straße in diesem französischen Ort. Weiß nicht, kennt ihr den Rosa-Roten Panther überhaupt?
Ja, ja, klar. Also ich kann jetzt gut genug, noch aber, nicht die Szene identifizieren, aber...
Diese Kostümparty... die da
kommt so hier übrigens auch vorne
schief geht und dann sieht man eben nur, wie so ein Mann mitten in der Nacht die Straße überqueren will, da kommen aber irgendwelche Autos immer lang gerauscht und die Kamera wechselt eigentlich kaum die Position und weil sie sich irgendwie gegenseitig verfolgen, einer im Affenkostüm in so einem Auto, dass er gar nicht reinpasst, da kommt ein Zebra angelaufen.
Ja, die Kamera bleibt einfach auf diesem Platz und die fahren immer wieder von der Straße.
Ja, genau. Die verfolgen sich irgendwie drei Parteien gegenseitig, da ist so ein Brunnen, wo sie immer rumfahren.
Genau.
Und dann steht dieser Typ da mitten auf der Straße mit seinem Stuhl und will irgendwie nur auf die andere Seite und irgendwie nach, ich glaube, die Szene geht die 20
dieses Minuten,
dreht er um und geht nach Hause. Und ist nicht auf die andere Startseite, wo da mal ein Auto kommt.
Diese Szene, also diese Art von Gefühl, die diese alten Filme vermitteln, das schafft der hier an so seinen besten Stellen auch manchmal.
Okay.
Gerade so, wenn er draußen auf dem Fenstersims rumklettert und dann fällt seine Hose in den Baum. Diese Szene ist zum Teil im Trailer drin, wo dann später eben die Frage aufkommt, warum sind sie ohne Hose im Hotel unterwegs und wieso hängt ihre Hose in einem Baum? Was soll das alles? Er ist leider nicht durchweg so rund. Ich finde, die Figur von Colin Firth ist so ein bisschen indifferent. Also ich habe die ganze Zeit...
Die ist nicht sauber angelegt.
Die ist nicht sauber angelegt. Ich habe die ganze Zeit nicht begriffen, hat er jetzt den genialen Masterplan oder ist er ein Trottel? Und es blitzt immer so das eine oder das andere auf. Und also irgendwie die ist nicht komplett fertig geschrieben gewesen. Und oder zumindest hat man sich nicht dran gehalten, was man irgendwie damit vorhatte. Das ist so ein bisschen ärgerlich. Dafür ist die Figur von Alan Rickman umso besser. Dieser exzentrische...
So, das läuft hier.
Da sind wir wieder. dieser blöde Assistent da hinten in der Ecke, die in dem Tonstudio hinter der Scheibe, hat gerade vergessen, bei unserer Bandmaschine mehr Band nachzufüllen. Und jetzt waren wir gerade weg.
Ich denke, er hat vergessen, die Kassette umzudrehen.
Ach so, verdammt, jetzt haben wir uns in unserem eigenen Narrativ verheddert. Jedenfalls haben wir weitergeredet, während die Aufnahme leider abgerissen war. Und wir haben jetzt nicht so eine genaue Vorstellung davon, was wir alles schon gesagt haben, weshalb wir jetzt nochmal sagen, dass die Figur von Colin Firth irgendwie nicht ganz zu Ende gedacht war. Ich glaube, da ungefähr ist es gerissen. Die oszilliert immer so zwischen Genius mit Masterplan, so wie der Film ja auch heißt, dass das der Masterplan ist, zumindest ist das der deutsche Untertitel, und irgendwie Typ, der überfordert ist und doch gar nicht so clever, wie er tut. Und irgendwie hat mich das so ein bisschen immer, hat mir das so Rätsel aufgegeben. Ich wusste die ganze Zeit nicht, was ich von dem halten soll.
Irgendwie erinnert mich das an Peter Sellers, der ist mich auch so angelegt gewesen.
Ja, dann hat Peter Sellers das aber um Welten besser gespielt. Weil Peter Sellers war, ich weiß nicht, der war halt ein offensichtlicher Trottel.
Aber trotzdem immer mit genialen,
ja, aber
Lösungen.
Hier ist es so, dass der versinkt dann auch immer so in Selbstmitleid, wenn seine Pläne nicht funktionieren und wenn er dann wieder pleite ist, weil er das Savoy nicht bezahlen kann und so. Und da entstehen dann wieder Probleme an manchen Stellen, wo keine sein müssten, wenn die Leute einfach mal Klartext reden würden. Also der enthält ihr dann immer vor, dass er kein Geld mehr hat und sagt ihr das nicht. Aber das ist ja diese Nummer, wo er das Kleingeld zählt. Da hätte sie mit Sicherheit Verständnis gehabt, wenn er mal Klartext geredet hätte, macht er aber nicht.
Ja, gut, das ist ja das Übliche.
Ja. Genau Gegenteilige ist die Rolle von Alan Rickman, der wirklich sowas von fantastisch spielt. Das ist wirklich, wirklich toll. Er spielt halt diesen widerlich schnöseligen, Superreichen. Er ist irgendwie so ein Fernsehmogul, besitzt irgendwelche Pay-TV-Sender und Zeitungen und alles. Also er ist so eine Art Rupert Murdoch Supergenie. Geld wie Heu, aber halt totaler super eitler Fatzke, der so wirklich gemein zu seinen Angestellten, eigentlich so ein Menschenhasser so ein bisschen. Also er Leute auf sein Anwesen einladen, ist ihm, das macht er halt einmal im Jahr zu seinem Geburtstag, weil das irgendwie von ihm erwartet wird, aber ansonsten.
Die Party ist auch so großartig. Die
Party ist super, ist halt so ein riesiges Schloss und es fahren lauter Jaguar und Rolls-Royce und Maybachs vor.
Die Leute, die Kellner stehen da mit Champagner und Cocktailgläsern fertig bereitet und.
Genau, und seine einziges.
Schon gut.
Sein einziges seine einzige wirkliche Leidenschaft ist mehr Geld machen, Monet-Bilder oder impressionistische Bilder kaufen und vor allen Dingen immer mehr davon besitzen als sein japanischer Widersacher, der auch so ein Superreicher ist und dem er einst den Heuschober im Morgenlicht oder so ähnlich, Morgengrauen, für 11 Millionen Pfund weggekauft hat und den auszustechen bei anderen Gelegenheiten ist ihm das Liebste und dem will er dann auch irgend so ein Pay-TV-Netzwerk abkaufen. Und er spielt diesen Typen so schmierig, ekelhaft, super. Das ist ganz, ganz toll gemacht. Also denn irgendwie wird ihm immer nachgesagt in dem Film, er sei ein Nudist. Und im Trailer ist auch eine so eine Szene drin, das kann man sich ja mal angucken, wo halt vollkommen nackt in seinem Büro steht und die Füße dann auch noch hochlegt auf den Schreibtisch, während er da sitzt. Und auf der anderen Seite muss Colin Firth Platz nehmen und weiß überhaupt nicht, wo er hinschauen soll.
Baut sich so Barrieren.
Schiebt irgendwie so eine Obstschale auf, das ist auch noch ein Glastisch. Also selbst die Tatsache, dass die Dinge, wo er gar nicht hinschauen will, halt unterhalb der Tischplatte sind, hilft ihm nicht, weil es ein Glastisch ist. Und schiebt sich dann so eine Obstschale an die entscheidende Stelle, damit er da nicht hinschauen muss. Und diese Suffisanz, mit der er das spielt, das ist so schön gemacht. Auch so in diese ganzen kleinen Dingen, so Türen vor der Nase zuknallen von Leuten, die hinter einem herlaufen, alles. Das ist ganz.
Ja, und das, also, das hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe, wie gesagt.
Der Stefan hat irgendwann mit seinen Signature Laughter hier, wenn Stefan laut lacht, dann ist er ja aus einer ganzen Menge von Leuten rauszuhören. Und dann beruhigt sich das einfach 3 Minuten lang neben dir nicht mehr. Ja. Jetzt ist es eigentlich gerissen, da haben wir über das Lustspieltheater schon geredet gehabt, oder? Ich hoffe.
Ja, ich glaube, das Lustspiel war vor
Praise Alan Rickman.
Ja.
Okay. Gut, also wie gesagt.
Das sind die Hörer, die haben das erst vor einer Minute gehört und denken sich so, was sind das für Ochsen? Die haben doch gerade schon darüber geredet.
Ja.
Nee, ist ein bisschen her, wir mussten erstmal das Band sortieren.
Ja. Genau, den Bandsalat
hier zusammenkleben und,
ach nee. Ja. Was, mit Dressing anmachen und aufessen, hast du gesagt.
Bisschen Balsamico dran und weg.
Ja, Assistenten runter machen, was das für eine schlechte Vorbereitung ist. Ja.
Was mir noch sehr gut, oder wolltest du noch was zu?
Ich wollte ein bisschen auf Cameron Diaz rumhacken.
Dann hack du mal.
Die Rolle ist irgendwie nicht so gut. Also sie spielt hier auch so ein bisschen lustlos, finde ich. Also es ist so indifferent.
Das frage ich mich auch gerade, haben wir das schon gesagt?
Wenn, dann sage ich es jetzt halt nochmal, ist mir egal.
Also wir haben es auf jeden Fall einmal gesagt, ist die Frage, ob es drauf ist.
Ja, genau. Ja, wir haben auch, das muss man vielleicht dazu sagen, kein sinnvolles Gerät hier, um das jetzt abzuhören, was wir aufgenommen haben. Das ist eben nur so mit schäbigen Lautsprechern kurz hören können. Ich fand ihre Rolle auch so ein bisschen undurchdacht. Die verhält sich an vielen Stellen unlogisch. Mal ist sie sehr kooperativ mit dem Plan, dessen Teil sie ist. Ich denke da an die Bewacher, Sicherheitsbewacher des Bildes am Schluss des Films. Da ist sie plötzlich sehr kooperativ und sehr dem Plan zugewandt. Und zwischendurch sabotiert sie ihn immer wieder aus nichtigen Gründen. Einfach, weil sie eine dumme Pute ist.
Ja.
Und im Grunde sabotiert sie damit auch sich selbst, weil sie ist durchaus irgendwie für die kriminelle Energie hinter dem Plan auch zu haben. Also sie wollte ja die 500.000 haben und wollte da mitspielen. Aber dann macht sie halt immer so dumme Dinge, wo man das Gefühl hat, so kriegst du deine Kohle nicht. Streng dich halt mal an, zu helfen, dass es klappt.
Und ja, das ist ein bisschen schade. Das ist echt so, komm mir leer.
Und auch wie es gespielt ist, ich finde es ein bisschen übertrieben. So dieses ständige Reingepolter in jede Szene. Howdy! So irgendwie so, dieses, ich bin das überdrehte Texas-Mädchen, was jetzt hier die Szene ruiniert.
Und die anderen sind halt wirklich Briten. So am liebsten Teestunde und
Kontrastprogramm. Genau.
So, ja.
Das hat sie auch irgendwie so zwei Revolver, mit denen sie mal in die Luft schießt?
Das fehlt.
Ich hätte mich nicht gewundert, wenn sie das irgendwann noch gemacht hätte.
Im Savoy.
Wie fandest du Stanley Tucci? Martin, sowieso den deutschen Kunstexperten, der so herrlich tuntig rüberkam.
Das war super.
Also er stiehlt fast die Szenen, in denen er drin ist. Ja, immer wenn er auftaucht, ist es so... wie soll man das formulieren? Also der
spielt halt einfach sich voll in den Vordergrund.
Ja, genau. Macht und gibt Martin und Seidenegger oder so ähnlich, oder Seidenfeller, ich weiß den Namen vergessen, dem sie ihn da gegeben haben, ist halt ein offensichtlich schwuler Kunstexperte aus Deutschland, der so, so in jede Szene so reinplatzt, so wie so eine Mischung aus Bruce Darnell und weiß ich nicht wem. Und tatsächlich jede Szene an sich reißt. Also gerade wenn es noch mit Alan Rickman ist, dann bleibt es irgendwie noch so ein Zweikampf auf Augenhöhe. Aber wenn er irgendwo anders reinkommt, dann hat er immer die Szene für sich. Das ist ganz lustig gemacht.
Wie
er dann im Schluss in diesen Heulkrampf kriegt, wir können nicht sagen, warum. Aber das ist so, wie er in sich zusammenbricht und in seiner Hand kotzt. Das ist sehr schön gespielt, einfach. Ja.
Wie so, als würde er so einen Fellball hochen.
Ja, genau, das trifft. Eigentlich war das gerade so eine Szene, wo er dem Triumph nahe war und dann dreht sich das relativ schnell um und dann, ja, schön, gut, angucken.
Auf jeden Fall. Noch eine Sache, was mir richtig gut aufgefallen hat, ist die Musik.
Richtig gut aufgefallen hat?
Ja, aufgefallen ist, nein, ist die Musik. Die Musik.
Oh ja.
Weil es ist einfach Musik. So, ja, weil es klingt halt die ganze Zeit so, gut, da hat sich jemand hingesetzt, 4 Tage lang durchgehend das Pink Panther Thema und so diese 60er Jahre Gangsterklamotten gehört und dann eine Musik drauf gemacht. Genau so klingt.
Das klingt tatsächlich.
Das gehört genau dahin. So gut.
Wie Pink Panther, also nicht, dass die Musik genau dasselbe ist, aber die Stimmung, die das vermittelt, wenn der auf dem Fenstersims rumläuft und du hörst dazu diese Musik und siehst unten die Leute vorbeilaufen, die nicht sehen dürfen, dass er da oben droht abzustürzen und beim Rübersteigen über so ein Metallgitter sich die Hose zerreißt und so. Also diese ganze, und dann kriegst du sofort dieses Gefühl und die Musik ist da ein integraler Bestandteil, warum das so funktioniert. Also es ist wirklich, und auch der Vorspann gleich. Dieser Vorspann ist komplett gezeichnet und erzählt im Grunde einmal die Geschichte fast schon mit dem Gemälderaub und da siehst du das texanische Cowgirl in gezeichnet und ein Herr mit einem korrekt sitzenden englischen Anzug und dann wuseln die durch diesen Vorspann, während die ganzen Namen eingeblendet werden und auch das hatte so eine Pink Panther, so ein Vibe irgendwie. Und es ist toll gemacht.
Ja.
Also wenn die Figuren noch ein bisschen stringenter geschrieben wären und die nicht so zwischen, so halbherzig oszillieren würden zwischen ich bin das oder ich bin doch das, oder es wenigstens besser erklärt wäre, warum sie so ein bisschen indifferent bleiben, dann wäre das ein wirklicher Knaller. So ist es, so ist flach an manchen Stellen ein bisschen ab, was nicht sein müsste, und er hätte auch ein bisschen mehr Zug gebraucht mittendrin irgendwo. Es gibt dann immer mal so Szenen, wo sie dann...
Ich war froh, dass ich zwischendurch mal atmen konnte.
Ja, also es gab schon viel Lachen auch so im Rest des Publikums. Also die meisten im Kino waren sehr amüsiert, glaube ich.
Ja.
Allerdings am Schluss, wir waren ja wieder in den E-Kinos. Du hattest es ja schon mal erklärt, man darf da immer so abstimmen, indem man seine Kinokarte in den Topf für schlecht, mittel oder gut reinwirft. Und die meisten waren bei mittel oder gut. Allerdings waren die beiden Töpfe ungefähr gleich voll. Also
nee, gut, war schon deutlich.
Meinst du?
Ja.
Also ich hatte das Gefühl, dass
Mittel, ich bin ja nach dir aus dem Kino
ziemlich, ja, zwei Leute hinter mir.
Du warst dann deutlich voller.
Ja, es war gleich voll, als ich kam. Ich habe dann meinen bei gut reingetan und dann kam der Stefan, also es ist deutlich voller auf der guten Seite. Naja, aber es gab schon, die Leute fanden es, glaube ich, nicht so schlecht, wenn man überlegt, wie viel gelacht wurde, speziell in der Hotelszene.
Oh, da könnte ich ja immer noch lachen, wenn ich nicht
denke. Wie viele Punkte geben wir dem denn jetzt?
Ich gebe ihm 8,5 mit starker Tendenz zu 9. Ja.
Okay, ich gebe ihm 7,5.
Warum nur 7,5?
Weil ich gewollt hätte, dass Cameron Diaz nicht so nervig ist und dass...
Warum denn immer Halbpunkte?
Ich weiß nicht. Und der ganze Punkte. Zum Beispiel der Major ist auch so eine total farblose Figur gewesen.
Der ist super, der Major.
Der Major ist...
Der hat einen wunderbaren Tweedanzug an. Oder eine Weste. Der sieht aus wie ein...
Sehr volksnah.
Nee, der war so weg irgendwie die meiste Zeit. Und ich weiß nicht. Die Figur von Colin Firth ist einfach nicht auf Augenhöhe mit dem bösen Gangster. Er ist einfach nicht... Irgendwie war ich immer die ganze Zeit Alan Rickman Fan und das kann doch auch nicht richtig sein, wenn ich zu dem Bösewicht, der abgezockt werden soll, halte.
Och,
da ist doch irgendwas falsch dann.
Finde ich schon. Finde ich, das geht.
Nee. Ich gebe ihm 7,5, weil ich trotzdem gut unterhalten war, aber da ist Luft nach oben. Das hätte man auch besser machen können. Und es gab keinen 360er Kameraschwenk, obwohl es Florian Ballhaus war, der die Kamera geführt hat. Wir waren ein bisschen enttäuscht.
Ja, vielleicht immer die Kamera wild durch die Gegend schwenken.
Vielleicht haben wir den aber auch verpasst einfach. Vielleicht ist es auch genau sein Verdienst, dass die Kamera in dieser Hotelszene sich zum Beispiel gar nicht bewegt. Was es, glaube ich, viel lustiger und viel besser macht, als wenn sie da groß rumgeschwenkt wäre. Jetzt hören wir mal auf, da zu tippen und machen mal Überleitung zum nächsten Thema.
Ich hab versucht herauszufinden, ob auf dieser E-Kinos Facebook-Seite haben die doch gesagt, dass die da immer das Ergebnis zeigen, aber ich habe das...
Ich habe auf die Schnelle nicht finden können.
E-Kinos Facebook-Seite nicht gefunden. Deswegen konnte ich nicht sagen.
Liebe E-Kinos, was ist denn da los? Wenn man die Seite nicht finden kann, dann kann man euch auch nicht folgen.
Ja.
Was steht denn jetzt hier in dem Skript?
In dem Skript steht.
Wollen wir noch kurz über die E-Kinos reden? Ich habe nämlich gewonnen diesmal.
Ja, richtig.
Die haben diese lustige Verlosung gemacht.
Genau, du bist das zweite Mal da und gewinnst direkt irgendwie den Hauptpreis. Nein, das war der zweite.
Dritte, glaube ich. Ein Blechkoffer.
Es fing mit dem zweiten Preis an und ging dann durch bis zum ersten und ich glaube, du hast den mittleren gekriegt, oder? Vorher war das Mädchen in der Reihe vor dir.
Ja, genau.
Und dann hast du gewonnen und danach gab es noch einen dritten Sieger. Und ich glaube, es geht 3-2-1.
Ah ja, dann habe ich den zweiten Platz
gemacht. Du hast einen Ice Age Metallkoffer gewonnen.
So ein schön. Kleines, so.
Ja. So groß wie eine Schachtel Kekse.
Ja, genau.
Und also eine große Schachtel Kekse.
Ja, eine große.
War da irgendwas drin?
Nee, das war leer.
Das war nur ein Blechköfferchen.
Leeren Koffer.
Ja. Ja, das müsstest du doch dabei haben. Wir dachten, du trägst es jetzt als Handtäschchen immer mit dir rum.
Hab ich, ja.
Aber nur zu besonderen Anlässen.
Prima, sein Telefon reintun und...
Yeah. In den Blechkoffer, da fängt das besonders
blink, 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 blink.
Kriegst du keine SMS blink, mehr blink. Und die Akku ist auch schneller leer. Ist total eine gute Idee.
Ja, aber dafür können auch die beiden Jungs, die bezahlt werden, nicht mithören.
Ah, das natürlich... Ja, aber ich kann auch nicht telefonieren, außer ich stecke meinen Kopf in den Blechkoffer. Und so groß ist der dann wieder nicht.
Nee, aber was hast du noch? Du hast noch ein Hangover-Kit für den Morning After.
Genau. Ne, so eine Hangover-Kulturtasche, da waren irgendwie so Minzpastillen drin.
Eigentlich hätten da Kopfschmerztabletten reingehört, aber da ist die deutsche Gesetzgebung vor.
Da sind irgendwelche Sachen, die so Pain Relief gedöns.
Ja, aber halt so frei verkäufliches Zeug. Nicht was du, also sowas, was du im Supermarkt kriegst und nicht was auch in die Apotheke gehört.
Genau, sowas.
Ja.
Und noch eine Hangover-Kappe.
Ja. Also er hat das große Merchandise-Schnippes-Dippes-Paket gewonnen.
Ja, aber voll lustig. Dieses Hangover-Ding hat die Jenny direkt als Handtasche verwendet, als wir am Freitag aus waren, wo immer wir waren, aber da.
Du hast das ist ganz schön Trash-Kultur, so eine Handtasche zu nehmen.
Ja, es war aber sehr lustig.
Ja. Wir möchten das nicht wissen, wo du am Freitagabend warst. Es soll deiner Privatsphäre verborgen bleiben.
Ich zweifle aber an mir selber, wenn ich mich nicht mehr erinnern kann, wo ich so war.
Du hast mir nicht Freitagabend telefoniert und du wolltest dich daheim betrinken und ich sollte dir sagen, was du noch trinken sollst.
Aber wir haben um 11 telefoniert.
Ja, ich war noch nicht zurück von meinem Abendprogramm. Wenn du schon zurück warst, kann es nicht so ein krasses Abendprogramm gewesen sein.
Ich musste doch noch ein Fotoalbum für einen Junggesellenabschied, von einem Junggesellenabschied fertig machen, weil ich gestern dann am Samstag auf der Hochzeit war.
Eieieiei.
Ja, genau. Und
wurde zweimal Ja gesagt.
Ja, ja, ja. Der Stammsbaum war so scheiße. Der hat irgendwie alle zwei Wörter eine Pause gemacht.
Ach so, das ist der Moderator von Deutschland sucht den Superstar.
Das weiß ich nicht, aber der hat wirklich...
Die brauchen auch immer so lange Pausen.
Ja, aber der macht eine Pause, wo es sinnvoll ist. Ihr beide, ich begrüße euch heute hier in diesen schönen Räumlichkeiten in der Burg Bingen. So. Und so hat er die komplette Trauung gemacht.
Dann möchte man,
also ich hab teilweise nichts
zu sagen. Das geht doch schneller, Mensch!
Mann, jetzt spuck aus oder nimm den Kopfhörer. Ich hatte vermutet, dass er einfach Kopfhörer drin hat, die man nicht gesehen hat, wo die ganze Zeit irgend so ein Beat lief. Und er hat einfach, in Wirklichkeit hat er darauf gerappt, damit er diesen ganzen Beat...
Aber du hast den Takt einfach nicht gehört.
Das war ein sehr seltsamer Takt.
Okay, also du hast gewonnen eine schöne Merchandise-Gerümpeltasche.
Genau.
Schon beim zweiten Mal, es wurden wieder lustige Süßigkeiten in die Menge geworfen. Diesmal wurden wir von mehreren Partikeln Goldbärchen getroffen, Gummibären.
Und zum Glück in der Tüte geworfen haben.
Ja, weil du hast in der letzten Sendung behauptet, der Boden in den E-Kinos würde nicht kleben.
In der Reihe, wo wir letzte Woche saßen, hat er auch nicht geklebt, aber wo wir diese Woche saßen,
stand es keinem anderen Kino in irgendwas nach, in Sachen Klebrigkeit des Bodens. Im Gegenteil, es wollte gewinnen, glaube ich.
Ja.
Aber gut. Vielleicht liegt das auch daran, dass sie so viel mit Süßigkeiten werfen.
Das glaube ich nicht. Die waren ja verpackt.
Na gut.
Ja.
Wenn man so eine Tüte Gummibärchen erstmal so breit getreten hat, dann...
Ja, nee, ich glaube, es fühlt sich an wie Cola.
Ja.
Schmeckt auch so. So, also der Martin hat... Der Martin hat angefangen, eine etwas ältere, ich glaube, die ist jetzt auch schon 2010. 4 Jahre. Ja. Ihr hört, er hat Honey und Nanny 2 angefangen zu schauen.
Die Serie.
Honey und Nanny, die Serie.
15 Staffeln.
Sehr schön, ja.
Ja. Und da laufen, also bei Honey und Nanny laufen da also Zombies rum? Oder habe ich jetzt was durcheinander gemacht? Nee.
Wie bist du dazu gekommen, dass du, also ich möchte ja nicht sagen, dass du der Horrorfilmschisser hier bist, aber der ganze Sneakpot ist ja Horrorfilmschisser und...
Und einer von unseren Horrorfilmschissern fängt jetzt an, Walking Dead zu gucken.
Ja,
wie
genau.
Geht das?
Ja, das? Wie kam es dazu?
Man muss nur mal Schlafstörungen haben und dann kommt nichts anderes, wenn man durch die Gegend zappt nachts irgendwie um 12 oder so. Und dann ist irgendwie eine Talkshow.
Wenn ich um 12 Uhr zappe, da habe ich noch keine Schlafstörung. Da bin ich einfach gerade nach Hause gekommen. Also,
ich gehe ja schon immer um 7 ins Bett oder so.
Ach so, ja.
Und da hat man nur so Talkshows auf NDR oder irgendwelche Wiederholungen auf RTL Nitro von Knight Rider oder so, die ich auch schon was mitsprechen kann.
Wie heißt der Sender?
RTL Nitro, kennst du nicht?
Nur Knight Rider und
kommt nur so Baywatch. RTL aufgewärmte Dinger, die so aus
ich den 90ern. Ich komme bei meinem Fernseher selten über die Nummer 12, schalte ich selten hinaus.
Das musst du mal machen. Schalt einfach mal stur weiter und guck, was so kommt. Laut
der Rechnung, die man mir immer schickt, heißt das auch, dass ich irgendwie 75 Sender empfange, aber ich glaube, ich habe bis auf die ersten 10 noch keinen von den anderen eingeschaltet.
Du musst mal mach das mal. Da kommen wirklich kuriose Dinge noch.
Okay? Ich bin gespannt, was du nächste Woche berichten wirst hier im Podcast.
Bibel TV und was es alles gibt.
Oh ja.
Irgendwie 95 Shopping-Kanäle.
Ja.
Ja, und aber dann bin ich wieder zurückgeschaltet ich weiß gar nicht, ob es RTL 2 war oder so, irgendwas in die Richtung war es. Und da waren ein paar Leute auf der Farm und haben sich irgendwie unterhalten und plötzlich schießen sie auf Menschen ganz wild und dann habe ich gesagt, oh, was ist denn da los?
Boah, da haben wir geschossen, da sind wir dabei.
Ja, und dann kommt man ein bisschen näher, naja, die Menschen, die sahen schon ziemlich tot aus, auf die sie geschossen haben, liefen aber immer noch und dann erkannte ich relativ schnell, huch, das sind Zombies, die da rumlaufen und ich sage, aha, komisch. Ah, das ist irgendwie sowas wie The Night of the Living Dead oder irgendwie so eine Romero-Verfilmung. Und nee, es stellt sich raus, dass, als ich das fertig geguckt habe, dass dann das weiterging. Es war gar kein Film, sondern es war irgendwie eine Serie oder so.
Okay. Also, da bist du also so ein bisschen bei The Walking Dead gelandet.
Und dann wollte ich halt einfach dabei bleiben, weil die schon so aufgehört haben, sag ich, ich will wissen, wie die da jetzt rauskommen, wie die das überleben, diese Szene oder so. Und ich weiter geguckt und zwar eigentlich habe ich nur so einen Staunen festgestellt, Zombies sind gar nicht so gruselig, wie man annimmt. Also sie sind halt einfach nur hässlich. Aber dennoch können sie ziemlich bedrohlich wirken. Also gegenüber den Menschen, die da noch durch die Gegend gehen. Und dann habe ich halt eben das auch auf den darauffolgenden Tagen geguckt. Das hat mich wirklich eine Menge Schlaf gekostet, weil es
immer spät lief. Plötzlich hattest du keine Schlafstörung mehr, sondern du hattest halt Fernsehprogramm abends, so ein Ärger.
Ja, aber das ist eine relativ kurze Serie, deswegen war die Sache auch wieder schnell vorbei, weil ich sehr spät eingeschaltet in die Serie und dann ist es irgendwie in Vergessenheit geraten und dann saß ich so letztens wieder da und mir überlegt so, nichts mehr zu gucken und da war doch irgendwas mit Zombies vor einigen Wochen. Da fängst du mal von vorne an und willst wissen, wie es losgeht. Ja. Dummerweise erfährt man aber auch dann nicht, wie es losgeht. Nicht so richtig.
Okay.
Aber zumindest bin ich noch nicht so weit gekommen und habe aber jetzt so die ersten Folgen geguckt und es ist wirklich beeindruckend für eine Serie, dass die so auf Filmniveau eigentlich arbeiten. Ja? Basiert auf einem Comic. Das Ganze ist so ein Comic gewesen. The Walking Dead heißt die Serie übrigens. Und hat wirklich sehr, sehr gute Spezialeffekte.
Okay.
Ja, also haben sie sich richtig Mühe gegeben, was bei Serien ja eigentlich gar nicht immer der Fall ist. Das sieht man im Gesunden.
Ja, gut, aber mittlerweile die neuen hochwertig produzierten Serien, was Games of Thrones oder so,
ja,
die sind ja auch alles so.
Also die Serie so da, die würde ich auch da schon einordnen wollen. Und da tauchen halt eben wirklich so, also es sind viele Szenen, die man aus anderen Zombie-Filmen kennt. Also dieses berühmte Mädchen taucht ja fast in jedem Film mal auf,
ja,
die man nur von hinten erstmal sieht und die sich dann umdreht. So machen sie immer alle.
Okay.
Aber dann sind da halt wirklich spannende Szenen dabei und da kann man nicht abschalten.
Man kann jetzt wahrscheinlich auch nicht erklären, wie die Zombie-Apokalypse, das muss ich mal dann selber angucken.
Also es fängt an, es geht um einen Sheriff, der irgendwie bei einer Verfolgungsjagd derartig verletzt wird von Schüssen, dass er ins Koma fällt. Und als er wieder aufwacht, ist er komplett allein in diesem Krankenhaus. Ist niemand da. Und dieses Krankenhaus sieht auch wirklich gar nicht mehr so aus, wie ein Krankenhaus aussehen soll. Das ist also wirklich, man kennt das so aus den PlayStation-Spielen der 90er Jahre.
Ja.
Also wirklich so flackernde Lichter, alles runterkommt.
Max Payne und so.
Max Payne, genau. Und dann läuft er halt so durch und versteht halt überhaupt nicht, weil ich meine, vorher war alles in Ordnung, alle Menschen, und plötzlich sind alle weg. oder tot. Und es sind ganz viele Leichen drin und irgendwie so eine Leichenkammer, da sollte man besser nicht rein. Guckt so eine Hand irgendwie noch so durch und es sieht wirklich bedrückend und beängstigend aus und trifft dann relativ schnell auf die ersten Leute, die ihnen halt irgendwie dann auch ans Fleisch wollen.
Okay.
Und und es gibt dann halt auch irgendwie findet da noch andere Menschen, die sich dann irgendwie so ein bisschen da verschanzt haben. Und dann sind da ganz dramatische Szenen dabei. Also es ist wirklich auch so, es ist kein nicht als Splatter-Film angelegt. Also es geht nicht darum, massenweise Zombies umzubringen, sondern es geht eigentlich eher mehr um das Zwischenmenschliche, um das Zusammenleben der Menschen in eben einer apokalyptischen Situation. Ne? Also die Erde ist letztendlich überrannt worden von Zombies. Und es gibt nur noch wenige Menschen, die irgendwie Zuflucht suchen. Es gibt halt eben wohl so verschiedene Gruppen, die sich gebildet haben. Und eine dieser Gruppe ist halt eben um diesen Sheriff rum, der das Ziel hat, seine Familie zu finden. Also Inki hat da so die Idee, dass seine Frau wohl noch leben könne und seine Tochter. Und also eben noch keine Zombies sind. Und die will er halt eben unbedingt finden oder zumindest Gewissheit haben. Und ja, das also ist so dieser Kern der Serie. Also es geht und Zombies sind halt eher die immer wieder mal so ins Bild reinspringen oder so. Sind mehr so, ja, ich sag mal so, dieses Trägermaterial für die Haupthandlung.
Okay. Also um eben den Druck von außen aufrechtzuerhalten.
Ja, um halt eben zu zeigen, wie reagieren Menschen in Extremsituationen dann. Und von denen werden einige geschaffen und das ist wirklich spannend aufbearbeitet, so dass es echt schwerfällt, manchmal abzuschalten. Und ja, gut gemacht.
Okay.
Ja, also auch für Leute, die sonst Schwierigkeiten haben mit Horrorfilmen, guck da mal rein.
Ja, das lohnt sich. Ich habe da schon viel drüber gelesen, aber ich hatte mich bisher irgendwie noch nicht aufraffen können.
Ich hab mir auch mal gedacht, ich glaube, das ist zu unschön, das möchte ich nicht gucken. Aber vielleicht werde ich das mir dieses Jahr im kommenden Winter, wenn dieser Sommer vorbei ist und ich wieder aufs Rad.
Sommer?
Ja, also. Liebe Hörer, wenn ihr den Geruch hier in dem Studio haben könntet, dann wüsstet ihr, dass Sommer ist.
Nee, dann wären wir wieder zurück in der scheiße Folge von letzter Woche.
Wenn dann mal irgendwann, wenn es noch heißer wird, das Studio wechseln.
Dann gehen wir wieder ins Außenstudio. Genau, ja. Das müssen wir machen. Das ist echt schön.
Aber gerade mal zu meiner Mordsüberleitung zur letzten Woche. Wieso gab es keine Kommentare?
Ein Kommentar, sehr heldenhaft, von Willems,
ja.
Der geschrieben hat, er hat den Teil mit der Scheiße gehört, als er auf dem Klo saß. Also das ist mal Einsatz.
Das ist vor allen Dingen Intuition.
Ja, ja.
Es ist vorher zu ahnen, wo er sich hinbegeben muss, wenn dieser Teil, obwohl er noch gar nicht weiß, worum es gehen wird.
Weil er hat sich einfach die Kapitelmarker vorher alle so durchgeguckt. Und, das passt doch.
Nee, bei ihm funktionieren die Kapitelmarker ja nicht auf seinem iPod-Gerät, hat er ja neulich in die Kommentare
geschrieben. Ach so, stimmt, ja.
Verdammt. Da machen wir mal zu zweit eine Stunde 20 Sendung oder so. Ich weiß nicht, wie lang, die war richtig lang, die Folge. Und reden die letzten 30 Minuten nur noch über Fäkalien.
Da vielleicht haben die Hörer dann gedacht so, boah, ihr Penner, keine Lust, ich schalte ab und haben keinen Kommentar.
Ja, aber gut, dann können sie genau das in die Kommentare schreiben, das wollen wir ja wissen. Also wenn da drin steht, boah, ihr Penner,
dann... Weniger Scheiße, dann reden wir weniger über Scheiße. Vielleicht wollt ihr aber auch mehr Scheiße haben.
Dann also müssen wir einen zweiten Podcast auch machen.
Es gab einen
den Kommentar... Scheißpott?
Den Scheißpott? Fäkalpott.
Oh Gott, nein. Es gab einen Kommentar, der nicht auf die Seite geschrieben wurde, der kam per E-Mail... Da hieß es ein bisschen unangenehm. Und wollen wir darüber reden? Nein. Okay. Gut. Also mit anderen Worten, ihr müsst mehr Kommentare schreiben. Das geht so nicht, dass da nichts steht. Das ist nicht okay.
Wir freuen uns immer.
Was haben wir denn noch auf der Liste stehen? Habe ich was übersehen? Oder?
Nö.
War's das?
Ja, ich glaube, wir sind heute... Wir haben heute nur Film und kein drumherum Gossip-Talk.
Alle Themen aufgebraucht.
Du wolltest die Hörer noch fragen, ob sie mehr live hören wollen.
Das war erst eine Frage intern. Wollen wir das kurz
intern klären? Du hast es bei Shownotes hingeschrieben.
Ach so. Nee, ach ja.
Na gut.
Wollen wir mehr live machen?
Ich finde live immer nett. Also das Problem ist, ich glaube, das haben wir auch in den letzten Live-Folgen gemerkt, wenn wir uns selber erst sehr kurzfristig einig werden, wann wir denn senden, dann kann man die Live-Sendung auch nur sehr kurzfristig ankündigen. Und wenn man eine halbe Stunde vorher in dieses Twitter reinschreibt, jetzt dann live, dann kriegt das auch die Hörsuppe nicht mehr mit. Und dann wird man nirgends angekündigt. Und die Leute, die ihren Sonntag schon längst geplant haben, werfen dann auch nichts mehr um, um dann noch einzuschalten. Und wenn man irgendwie 3 Tage vorher oder 2 Tage vorher ankündigt, wann man live sendet, dann hatten wir in der Regel auch bessere Hörerzahlen. Gut, ich glaube, daran scheitert es meistens, oder?
Das heißt, wenn wir länger vorher wissen.
Also heute zum Beispiel hätte man es machen
können. Wir wissen seit Donnerstag, dass wir heute aufnehmen.
Ja, das haben wir verkackt, ne?
Ja, das haben wir schon heldenhaft gemacht.
Ja.
Das, liebe Hörer, das passiert eigentlich sonst nie. Dass wir so lange vorher wissen,
dass wir auch. Ach so, ja, das stimmt. Dass wir was verkacken, dachte ich gerade, was zu sagen.
Nee.
Zum Beispiel, dass irgendwie das Band ausläuft. Oder so.
Das ist warte. Ah ja, läuft noch gut.
Das ist übrigens so ein Vorteil von live, weil dann hast du nämlich bei Xenim hast du ein Backup der Sendung.
Stimmt.
Also wenn dann zwischendurch das Streaming mal hakt, dann hast du halt auch einen Haken in der Aufnahme drin, aber so grundsätzlich hast du da noch ein Backup mehr. Aber das gut. Ja, also ihr könnt ja mal auf die Seite schreiben, ob ihr da einen Vorteil draus findet, wenn wir live senden. Oder ob ihr das lieber wie immer Dienstag
früh. Ja gut, Dienstag früh gibt's ja sowieso. Es ist ja irgendwie.
Stimmt.
Nur ob ihr dran Spaß habt, da irgendwie mal am Wochenende eine Stunde.
Das Schöne ist halt dieser Feedback-Kanal im Chat, so das direkte.
Man kann halt das, wenn man sonst so irgendwie beim Joggen ist und so, Leute, was redet ihr denn da für einen Quatsch? Kann man sofort in die Tastatur reinhacken. Genau. Dafür kann man es halt nicht von unterwegs hören.
Dann verwirrt doch auch. Kann man natürlich auch. Ja. Du hast schon Live-Podcast von unterwegs gehört und mitgechattet.
Was?
Ja.
Auf dem Rad?
Nee, in der U-Bahn.
Ja, und dann hat man so quasi das Mitmach-Podcasting.
Genau. Ja. Ja. Also.
Die Steigerung wäre dann noch, dass mehr Anrufer haben könnten.
Die man reinschaltet oder dass man den Podcast dann Stromschläge verteilt.
Nein. Genau. So, der hat länger nichts mehr gesagt, den wecke ich jetzt mal. Der redet nur Unfug.
Mir fallen da gerade viele lustige Sachen ein. Wir müssen da mal drüber nachdenken.
Interaktiv Podcast. Das geht am Ende aber alles auf unsere Kosten, das ist ja klar.
Was ja, ich opfer mich da.
Ach, du bist dann der Einzige, den wir an die Dioden anschließen.
Das nein.
Na doch, ich finde es gut. Du opferst dich, hast du gesagt. Das heißt, wir werden
verstanden. Solange unsere Hörer Unterhaltung haben. Wir beide
kriegen dann auch so einen Knopf.
Dafür müssen wir nicht live sein. Das können wir auch hier direkt aufbauen. Gut. Mehr Backpfeifen für die Sneakpot-Leute. All das und mehr in der nächsten Sendung. Das ist dann die 291. Wir gehen auf die 300 zu.
Ja.
Was machen wir denn da?
Lass uns nichts ankündigen.
Nein, wir können Negroni trinken. Das können wir ankündigen, das machen wir.
Sein, ja. Also wäre schön, wenn wir die 300 wenigstens
zu. Ich habe nämlich gehört, dass es da irgendwie eine neue Folge gibt, oder?
Ja.
Das haben wir schon geteased.
Haben wir letzte Woche schon im Sneakpot drüber gesprochen.
Ah, okay. Wir haben letzte Woche im Sneakpot Geheimnisse des Cocktail-Podcasts
ausgesprochen. Oh ja, stimmt. Da haben wir ein paar Sachen erzählt, wie wir das so produzieren und so.
Sehr, sehr unterhaltsam.
Jetzt ist der Zauber weg.
Ein bisschen. Gut. Genug Schabernack. Bis nächste Woche.
Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss.